die Freude, unseren zweiten Referenten vorzustellen, nämlich Olaf Stieglitz. Und das freut mich wirklich ganz besonders, dass Olaf sich mit einem Vortrag hier angemeldet hat. Olaf Stieglitz ist Privatdozent in Köln und zurzeit Professor in Leipzig für Kulturgeschichte und nordamerikanische Kulturgeschichte und in den letzten Jahren oder eigentlich schon immer in seiner akademischen Laufbahn hat er sich intensiv auch mit dem Sportphänomen beschäftigt und über dieses Thema, das durchaus anschlussfähig ist, auch an das, was Annette vorhin erzählt hat, wenn auch in einer ganz anderen Perspektive, wird er heute sprechen, nämlich die Verbindung sozusagen von Natursport und amerikanischer Fitnessbewegung. Olaf Stieglitz, bitteschön.
Ja, ganz herzlichen Dank, Michael. Ganz herzlichen Dank an das Orga-Team dafür, dass ich hier sein kann und dass wir in dieser Runde zusammenkommen dürfen. Marcel hat heute Vormittag seinen Vortrag begonnen. Wir können ruhig noch die Anfangsslide eine kleine Weile lang lassen. Marcel hat heute Vormittag seinen Initialvortrag mit so einem kleinen Disclaimer eröffnet. Er hat gesagt, er bietet so ein Makromodell an, das aber dann historisch-empirischer Detailforschung erfordere. Und was ich Ihnen jetzt hier präsentieren werde, ist genau so eine historische Detailforschung. Ich werde ganz viele Dinge berichten, die ganz anschlussfähig sind an das, was wir heute Vormittag gehört haben. Die Begriffe werden ganz ähnlich sein. Aber Sie werden auch sehen, dass das Bild bei mir sehr viel komplexer und sehr viel ambivalenter wird als das, was das Erklärungsmodell aus der Makroebene, das soziologische Modell anzubieten hatte. Meine historische Perspektive wird die ganze Sache etwas verwunderlicher machen, sozusagen. Ich beginne mit einem Zitat. Wie kein anderer Faktor hat die Entstehung der modernen Stadt die Entwicklung des organisierten Sports und athletischer Freizeitaktivitäten in Amerika beeinflusst, schreibt der Autor. Und dabei hat die Stadt, und das ist jetzt nochmal ein Zitat, nicht allein die Bühne für diese Entwicklung abgegeben, sondern einen Organismus, dessen Teile Sport prägten und zugleich von ihm geprägt wurden. Ende des Zitats. Die Formulierung stammt von den ersten Seiten des Buchs City Games von Stephen Rees aus dem Jahr 1989. Bis heute ein Klassiker der amerikanischen Sozialgeschichte des Sports, der auf keiner Leseliste zu dem Thema fehlen darf. In wenigen Worten enthält diese Aussage eines der zentralen Thesen der US-Sportgeschichte. Moderner Sport ist urbaner Sport. Die Herausbildung dessen, was wir heute als Sport begreifen, vollzog sich im Zuge von Urbanisierung und Suburbanisierung. Und beide Entwicklungen, die der Städte und die des Sports, sind untrennbar und wechselhaft aufeinander bezogen. Dieses Narrativ wurde seit den 1970er Jahren von ganz vielen Historikerinnen und Historikern immer wieder bestätigt und wurde mit ganz vielen Großfaktoren in Verbindung gebracht. Mit Migration und Industrialisierung, mit der Ausbildung einer Konsum- und Freizeitkultur, mit den konfliktreichen Dynamiken von Race, Ethnicity, Class und Gender und nicht zuletzt mit Medien und deren Wandel. Wenn kein anderer Faktor die Entstehung des modernen Sports mehr beeinflusst hat als die Stadt, dann hat kaum eine andere These die Entwicklung der Sportgeschichtsschreibung in den USA stärker beeinflusst. Alle Paradigmenwechsel der letzten Dekaden zum Trotz hat sie von ihrer Rolle bis heute nichts eingebüßt. Noch heute erscheinen Sammelbände, Gesamtdarstellungen zum Sport in den USA, die wie selbstverständlich mit dieser These im Hintergrund argumentieren. Es erscheinen im Augenblick populäre Buchreihen auf dem amerikanischen Markt, die Sportgeschichte ganz explizit als die Geschichte von großen Metropolen schreiben. Das ist bis heute das Standardnarrativ. Wenn ich mich jetzt heute mit diesem dominanten Ansatz auseinandersetze, dann tue ich das nicht, um ihn grundsätzlich in Frage zu stellen. Wie gesagt, das Argument ist stichhaltig in vielerlei Gesichtspunkten. Allerdings möchte ich diese These heute verkomplizieren, auf blinde Flecken hinweisen, ein wenig kulturhistorisch verstören, sozusagen. Eine Konsequenz aus der These von der wesentlichen Urbanität des modernen Sports in den USA wurde das spezifische Verhältnis des Sports zum ländlichen Raum, zur Natur, lange nur unzureichend als so eine Art Hintergrundfolie beleuchtet. Vor deren Hintergrund dann die in Anführungszeichen eigentlich bedeutsamen Transformationsprozesse stattfanden. Für große Teile der US-Fitnessbewegung, so werde ich heute hier argumentieren, spielte der Naturbezug jedoch in den Jahren gerade zwischen 1890 und 1920, also einer Hochphase der amerikanischen Urbanisierung und der urbanen Sportentwicklung, eine enorme Rolle. In ihrem Versuch, das Sporttreiben in der weißen amerikanischen Mittelschicht einerseits zu befördern und dabei andererseits von einer allzu engen Wettkampf- und Leistungsorientierung zu lösen, vertrauten führende Köpfe der Fitnessbewegung darauf, die Natur als einen ureigenen Sportraum zu entdecken und mit den sportlich aktiven Interessen ihres Publikums, ihrer interessierten Menschen zu verbinden. In großer Ambivalenz, und darauf komme ich im Laufe des Vortrags immer wieder zu sprechen, das ist kein eindeutiger Prozess, sondern ein sehr komplexer, vielschichtiger Prozess, mischten sich dabei antimoderne und antiurbane Argumente mit progressiven Vorstellungen von Naturschutz und nostalgisch-patriotische Überhöhung mit so etwas wie technisch effizienter Aneignung. Und ich mache das Ganze jetzt auf Basis von gedruckten Quellen. Ich orientiere mich an zwei großen Zeitschriften der amerikanischen Fitnessbewegung in diesem Zeitraum zwischen 1890 und 1920. Und ich frage dabei, oder ich gehe diesen Fragen nach. Wie wollte sich diese Bewegung durch aktiven Naturbezug vom organisierten Sport abgrenzen? Welches Bild von Natürlichkeit propagierte sie angesichts ihres eigenen urbanen Hintergrunds? Welche Integrationskraft hatte dieser Naturbezug? Aber auch welche Ausschlüsse wurden auf diese Weise hergestellt? Und wie groß war das Ausmaß der Sportifizierung der Natur in der Fitnessbewegung und wo lagen ihre Grenzen? Jetzt können wir die erste Folie aufrufen. Bevor ich genauer ins Detail gehe, bevor ich auch meine Quellen so ein bisschen zum Sprechen bringe, möchte ich mich nochmal genauer dieser Gruppe zuwenden, die ich hier als Fitnessbewegung beschreibe. Dabei muss ich zwei Bemerkungen vorausschicken, sozusagen, als so eine Art Rahmen. Erstens ist es so, dass die sozialhistorische Schule der US-Sportgeschichtsschreibung den ländlichen Raum und die Natur nie ganz aus den Augen verloren hat. Urbanisierungsthese hin oder her. Der Prozess der Urbanisierung hängt im kollektiven Gedächtnis der USA oft mit symbolisch hoch aufgeladenen Ereignissen zusammen. Also 1890, 1920 sind genau zwei solche symbolischen Marker. 1890 verkündete die Zensusbehörde offiziell die Schließung der nach Westen wandernden Siedlungsgrenze und 1920 lebten in den USA zum ersten Mal mehr Menschen in den Städten als auf dem Land. Die Sportgeschichte hat diese beiden Eckpunkte immer sehr ernst genommen und deutlich gemacht, wie insbesondere die Schließung der Siedlungsgrenze zum Anlass genommen wurde, Sport als eine Art Kompensation für den Verlust mit der Auseinandersetzung an der Wildnis, an der Grenze zu imaginieren. Präsident Roosevelts legendäre Rede 1902 über das sogenannte Strenuous Life, über die Notwendigkeit physischer Vorbereitung, insbesondere junger Männer, für die Mühen des modernen Lebens. Das fällt einem sofort ein, diese Rede. Oder auch die Anstrengung ganz vieler liberaler Reformer und Reformerinnen, die den neuen Migranten und Migrantinnen in den großen Städten eine Sportinfrastruktur zur Verfügung stellen wollten, als Kompensation für die verbaute Chance an der Grenze. Wichtig für meine Argumentation heute ist jetzt der Hinweis, dass diese sportpolitischen Entwicklungen, mehr Clubs, mehr Infrastruktur, mehr Ermunterung zum Sport, sich in allererster Linie auf den unmittelbar urbanen Lebensraum der Angesprochenen richtete. Sport als Therapie für den Verlust von Natur sollte Teil eines städtischen Settings sein. Das ist ein zentraler Bestandteil dieser dominanten These der Sozialgeschichtsschreibung im Sport. Zweitens, das ist der zweite Rahmenpunkt, die Heterogenität des US-Sports, der aus meiner Perspektive heraus zu oft unterschätzt wird oder nicht richtig eingeschätzt wird. Um 1900 herum war Sport in den USA bereits ein omnipräsenter Bestandteil der Kultur. Profisport, Baseball, Boxen, Pferderennen wurde zu einem Zuschauermagneten und bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Zugleich blieb der Amateursport als Hort der Werte- und Charakterbildung immens wertgeschätzt. Es gibt eine lange athletische Tradition ethnischer Gruppen, deutsche Turner, polnische und tschechische Sokols, jüdische Gruppierungen. Und daneben, und jetzt komme ich zu meinem Teil, entwickelte sich eine Fitness- bzw. Gesundheitssportgruppierung, der einer immer größere Anzahl von Amerikanern und Amerikanerinnen zu regelmäßigem Sporttreiben animierte. All diese unterschiedlichen Teilbereiche stehen mindestens so sehr gegeneinander, als dass sie miteinander kooperierten, und diese unterschiedlichen Gruppen hatten zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Sport denn eigentlich ist und was man mit Sport erreichen sollte. Und mir erscheint diese These vom notwendigen Zusammenhang von Urbanität und modernem Sport sehr darauf ausgerichtet zu sein, eben nur das Feld des organisierten Sports in den Blick zu nehmen. Fitness- und Gesundheitssport, viele dieser ethnisch organisierten Sportgruppierungen fallen da ein Stück weit aus dem Blick. Die nächste Folie. Wenn ich jetzt also von der Fitnessbewegung in den USA 1900 bis 1920 in etwa rede, dann möchte ich zunächst mal in wenigen Sätzen umreißen, wie die denn sozialhistorisch zu beschreiben ist. Die sogenannte Progressive Era zwischen 1890 und 1920 zeichnete sich durch einen Reformimpetus aus, der große Teile der weißen Mittelklasse im Norden und Westen der USA erfasste. In ihrer großen Suche nach Ordnung, so hat das der Historiker Robert Wiebke vor vielen Jahren beschrieben, strebten diese Progressives nicht nur nach einer effizienteren Politik und einer effizienteren Gesellschaft, sondern sie strebten eben auch an, ihr eigenes Leben und ihre eigenen Körper zu optimieren. Gesundheit und Hygiene wurden zu Themen, in denen eine übergeordnete und eine persönliche Perspektive zueinander fanden. Und sportliche Bewegung wurde darin für viele ein wichtiger Baustein. Es entstand ein rasch wachsender Markt für Fitnessgeräte, für Ratgeberliteratur, für Personal Training, alles schwer zu überschauen, und der erreichte durch ein dichtes Netz von Zeitschriften und Büchern ein Massenpublikum. Nicht unerwähnt darf dabei bleiben, dass diese Fitnessbewegung durchaus zeittypisch, zumindest in Teilen und vor allem seit den 1910er Jahren, von eugenischem und sozialdarwinistischem Denken mit beeinflusst war. Das hatte Konsequenzen. Der Horizont dieser Bewegung ist im Wesentlichen weiß. Ohne, zumindest in der Regel, offen rassistisch aufzutreten, hatten die meisten Vertreter und Vertreterinnen dieser Fitnessbewegung große Schwierigkeiten mit der damals neuen Migration aus Süd- und Osteuropa. Und afroamerikanische Menschen kommen in dieser Perspektive kaum oder gar nicht vor. Demgegenüber zeigten sich viele in der Fitnessbewegung offen für eine weit größere Integration von Frauen in ihre sportlichen Aktivitäten, als das damals im organisierten Sport noch üblich war. Obgleich man auch hier aufgrund der erwähnten eugenischen und sozialdarwinistischen Argumentation, die zumindest Teile auszeichneten, immer ein bisschen vorsichtig sein muss mit Begriffen von fortschrittlich oder gar emanzipatorisch, aber der Anteil von Frauen ist in dieser Gruppierung deutlich höher, als das im Sport zu der Zeit allgemein üblich war. Zwei Richtungen möchte ich jetzt etwas genauer vorstellen. Beide Gruppen gleichen sich, weil sie nicht zuletzt die sehr moderne und sehr wirkmächtige Medien der illustrierten Zeitschriften um 1910 benutzten und damit ihre Botschaft an ein Massenpublikum verbreiteten. Andererseits sind sie von ihrer sozialen Zusammensetzung und auch von ihrer Zielrichtung, was den Umgang mit Natur angeht, durchaus sehr unterschiedlich. Erstes Beispiel ist der Teil der Fitnessbewegung, der sich um die Ansichten Bernard McFaddens scharte. Self-Made Man, Autor von mehr als 50 zum Teil sehr auflagestarker Bücher zu Themen wie Bodybuilding, Gymnastik, Ernährung, Hygiene und Sexualität und Herausgeber von Physical Culture, einer sehr verbreiteten, auflagestarken, meinungsstarken, aber auch hochkontroversen Zeitschrift, die seit 1899 ein Forum war für viele prominente Autorinnen und Autoren, sich zu allen erdenklichen Themen von amerikanischer Bewegungskultur zu äußern. Natur und Natürlichkeit waren dabei von Anbeginn an zentrale Begriffe im Weltbild des Fitnessgurus, so würde man heute sagen, McFadden. Bewegung gehört seiner Ansicht nach zum Wesen des Menschen. Stillstand sei, so wurde er nicht müde, immer wieder zu betonen, ein Verbrechen sowohl am eigenen Körper als auch an der Gemeinschaft. Dabei zielte seine Kritik und die seiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen zuerst in eine antimodernistische, zivilisationskritische Richtung. Obgleich selbst Teil und Profiteur einer urbanen Medieninfrastruktur, rückten sie das Leben in der Stadt, die moderne Konsumwelt, die Überforderung durch fremdbestimmte Arbeit ins Zentrum ihrer Anschuldigung. Moderne US-Amerikaner, Männer wie Frauen, seien Opfer einer, so nannten sie das, unnatürlichen Lebensweise, und das spiegele sich an deformierten und nicht leistungsfähigen Körpern, an mannigfaltigen Neurosen und Depressionen und nicht zuletzt in unbefriedigten Ehen. Wenn McFadden und die Seinen ihre Leser und Leserinnen zur Rückkehr zur Natur als Antidot vorschlugen, dann bedeutete das zunächst schlicht Einfachheit. Gesundheit, Schönheit und individuelle Leistung hingen, so das Credo dieser Denke, nicht an immer neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, nicht an sich ständig ändernden Meinungen von Experten, nicht an elaborierten Trainingsprogrammen mit teuren Geräten und nicht an Vereinen und Verbänden, sondern an einer Rückbesinnung auf simple Übung, auf selbstbestimmte Regelhaftigkeit und auf so etwas wie Common Sense. Wir können die nächste Folie. Es war dies eine Ansicht, die sich an die Bedürfnisse und Ängste einer weißen, berufstätigen, unteren Mittelschicht richtete, die sich von den Ansprüchen einer beschleunigten Moderne herausgefordert und bedroht sah, sie aber zugleich bedienen musste. Heute würde man sagen, das ist die Gruppe von Leuten, die Angst hat, abgehängt zu werden. Schon 1900, in einem seiner ersten Bücher, forderte McFadden dazu auf, wann immer möglich Bewegung außerhalb der Städte zu suchen. Und 1915, in seinem Buch Vitality Supreme, widmete er dem ein langes, ausführliches Kapitel, wo er seine Leser und Leserinnen erstmal beglückwünscht, dass sie Teil dieser modernen Sportinfrastruktur seien. Aber dann kommt er auf den Punkt. One great drawback to American sports is the tendency to take them too seriously. Der organisierte Sport, so McFadden, ist eigentlich mehr Teil des Problems als Teil der Lösung. Build your gymnasium in the woods, lautete seine Aufforderung. Aneignung von Natur als pragmatisch und nutzenorientiert. Cultivate the outdoor habit. It will increase your efficiency so that you will do better work in less time. Sport in der Natur verwies so auf den urbanen Alltag der Leser und Leserinnen zurück. Sport in der Natur war Mittel zum modernen Zweck. Sport war in Natur in erster Linie ein reichhaltiges und leicht zur Verfügung stehendes Sportgerät. In beinahe jeder Ausgabe von Physical Culture finden sich Wortbeiträge und Illustrationen, die dieses Naturverständnis propagierte. Und wenn man dann in die 20er und 30er Jahre sieht, dann wird man sehen, dass das eher noch stärker wird und dann zunehmend auch technisiert wird. Stichwort automobile Infrastruktur. Während also dieser Naturbezug eher utilitaristisch und populistisch in einer ambivalenten Mischung aus Nostalgie, Zivilisationskritik bei gleichzeitigem Effizienzdenken daherkam, unterschied sich die Rolle der Natur in anderen Teilen der Fitnessbewegung deutlich davon. Zweites Beispiel, die Zeitschrift Outing oder Outing Magazine. Eine Zeitschrift, die älter ist, bereits in den 1880er Jahren gegründet und auch mit einem älteren Verständnis von Sport einhergeht, dass Sport in erster Linie mit den Aktivitäten einer quasi europäisch-aristokratischen Elite in Verbindung bringt, mit Angeln und Jagen. Obwohl es nach wie vor einen etwas wohlhabenden Teil der amerikanischen weißen Mittelschicht angesprochen hat, sind trotzdem ganz viele Merkmale sehr ähnlich, aber eben auch unterschiedlich zu dem, was wir in Physical Culture und bei McFadden gesehen haben. Zum einen wurde die Jagd, das Angeln, aber auch Hiking und Mountaineering zunehmend sportifiziert. Das heißt, in eine Logik und eine Sprache übersetzt, die sich am modernen Sport und dessen Popularität orientierte. Aus den sozialen Outdoor-Konventionen einer ländlichen Elite wurden konkrete Praktiken der urbanen Mittelklasse, indem man sie detailliert und in breit zugänglichen Medien erklärte und so in gewisser Weise demokratisierte. Indem man sie zweitens an so etwas wie Regeln oder auch Vorstellungen von Fair Play knüpfte, indem man sie drittens zunehmend quantifizierte und viertens schließlich marktfähig und zum Bestandteil einer expandierenden Ausrüstungsindustrie machte. Diese Sportifizierung der Natur, der traditionell in ihr ausgeübten sportlichen Tätigkeiten, stand ein weiterer Trend in Outing zur Seite, nämlich letzte Folie, die zunehmende Sorge um einen Verlust von Natur. Naturschutz hat in den USA eine lange Tradition. Stichworte von Romantik, die ja heute Morgen auch schon gefallen sind. Um 1900, im Zusammenhang mit dem Reformdenken, von dem ich gesprochen hatte, änderte sich das nochmal. Naturschutz war nun nicht mehr allein das Ausweisen von Nationalparks, sondern etwas, was eine Vielzahl von Amerikanern und Amerikanerinnen praktisch erleben und neugierig erwandern sollten. Vor dem Hintergrund von Urbanisierung und Industrialisierung sollte Natur nicht mehr länger nur bewahrt und beobachtet, sondern mit durchaus patriotischen Anklängen erwandert und begegnet werden. Terence Young, ein Sozialhistoriker aus den USA, hat dieses Verhältnis kürzlich als eine Art Wallfahrtsbewegung beschrieben. Eine, wie ich finde, ganz interessante Metapher, die in Verbindung bringt, eben diese Vermischung aus patriotischem Anspruch und Religiosität mit dem Erwandern eines bestimmten Sozialraums. Ich komme zu einem kurzen Fazit. Am engen Zusammenhang zwischen Urbanität und Sportentwicklung ist nicht zu zweifeln. Aber wenn man den Blick auf Sport etwas ausweitet und auch andere soziale Gruppen berücksichtigt, wird Geschichte komplizierter und komplexer. Gerade weil der Urbanisierungsschub um nach 1900 den Raum zu verdichten schien, war die diskursive wie praktische Auseinandersetzung mit Natur, mit Naturvorstellungen, mit Naturidealen von zentraler Wichtigkeit für die Bedeutungskonstitution sportlicher Bewegung. Für den Teil des US-Sports, den ich hier die Fitnessbewegung genannt habe, hieß das, nicht allein die Natur in die Städte zu holen, was der organisierte Sport tat, ihrer Meinung nach, sondern in die Natur zu gehen und sich dort zu bewegen. Dabei konnten die Motive und Interessen sehr unterschiedlich sein. Sie schwanken zwischen rein nutzenorientierter Aneignung, technischer Eroberung. Sie schwanken hinüber zu großer Wertschätzung und Streben nach Bewahrung, aber auch zu religiös-patriotischer Überhöhung. Zusammengenommen ergibt sich ein Bild, dessen Rolle man in Zukunft auch für weite Teile und für andere Zeitabschnitte des US-Sports untersuchen sollte, um damit die zentrale Dominanz dieser Urbanisierungsthese in der Sportgeschichte auch für andere Zeitabschnitte und für andere Regionen zu verkomplizieren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, sind schon ein paar Wortmeldungen. Ja, ja, ich fand vor allem interessant auch, dass sich so viele Anknüpfungspunkte ergeben haben zum Impulsvortrag, aber auch zum Vortrag von Annette. Scheint doch so zu sein, dass der Beginn des 20. Jahrhunderts sozusagen übereinstimmend über die Kontinente hinweg sogar ein neues Naturgefühl hervorgebracht haben, das sich auch in entsprechenden unterschiedlichen Strukturen niedergeschlagen hat. Aber jetzt, Annette, bitteschön.
Ich glaube, ich muss reinreden. Also aus Sicht der amerikanischen Sporthistoriker ist die Fitnessbewegung kein Sport.
Ja, ja? Genau.
Und deshalb, denke ich, wird es auch nicht ganz so aufgegriffen. Ich habe nochmal was. Und die andere Sache, also dieser Sportbegriff in den USA ist ein ganz, ganz anderer als bei uns. Das sind vor allem die großen amerikanischen Sportarten und dann haben wir noch parallele Begriffe. Ja, aber das ist jetzt hier zu kompliziert, denke ich. Aber man kann jetzt heute schon vor Corona wieder eine ähnliche Bewegung sehen. Vielleicht nicht, dass die Fitnessbewegung in die Natur geht, aber sie geht in die Städte hinein, raus aus den Sporthallen, ja, ist ja bei uns auch, aber wenn man schon vor ein paar Jahren durch New York, überall an Treppen, an Geländern und so, gibt es einzelne Personal Trainers, die da Fitnessunterricht machen oder Fitnesskurse anbieten, ja. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Trend, eben modernisiert.
Zwei Sachen dazu. Du sprichst mir ja sozusagen aus der Seele sozusagen. Also ich finde halt, dass der Sportbegriff Und das, was dann Gegenstand der Untersuchung wird, bei vielen amerikanischen Kolleginnen und Kollegen oft zu eng. Also das konzentriert sich auf einen organisierten Sport. Wenn man aber Bewegungskultur sich breiter anguckt und diese Fitnessbewegung aktiv in dieses Feld mit einsortiert, dann verändert sich das Bild. Und dann verändert sich auch die Frage nach der Zentralität dieser Urbanisierungsthese. Dann muss man nochmal anders gucken. Und das ist ja sozusagen genau mein Anliegen. Ne? So würde das klar bestätigen. Und das zusammenbringt, was du gerade als Auftakt gesagt hast und was du gerade am Ende nochmal gesagt hast, es verändert sich permanent was und Dinge werden aufgegriffen, die vor vielen Dekaden schon mal da waren. Und ein zentrales Argument oder zentraler Punkt, der heute Morgen bei Marcel so im Hintergrund mit dabei war und den wir vielleicht in unseren Debatten aufgreifen sollten, ist so ein Begriff von Krisenwahrnehmung zu bestimmten Zeitpunkten. Um 1900 haben wir es mit einer ganz zentralen, auch einer ersten Krise der Hochmoderne zu tun, die möglicherweise genau so eine Naturkomponente herausfordert. Und genauso haben wir es im Moment mit Krisenwahrnehmungen zu tun. Ob die immer berechtigt sind, was die genau bedeuten, ist damit erstmal außen vor. Aber die Wahrnehmung ist da, bei ganz vielen Leuten. Und dann gibt es augenscheinlichen Impuls, über Natur zu reden, Natur in die Argumentation mit reinzuholen und in irgendeiner Form für sich nutzbar zu machen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, das kann ganz progressiv sein, das kann auch erzkonservativ und reaktionär sein, aber augenscheinlich gibt es genau in solchen Momenten ein Bedürfnis, auf etwas zurückzugreifen, was so etwas wie eine Stabilität suggeriert, die in eine Krise geraten ist.
Dieses zivilisationskritische Element, das da aufkam, ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Martin.
Ja, Martin Ehlers, Institut für Sportgeschichte. Was mir vielleicht noch bezeichnenderweise auffiel, ist, dass die amerikanische Gesellschaft ja eine bürgerliche Gesellschaft ist, aber sie strebt auf einmal nach feudalen Rechten, sage ich mal. Also die Jagd war ja in Deutschland oder in Großbritannien bis Mitte des 19. Jahrhunderts nur dem Adel vorbehalten. Also exportiert man das dann sozusagen in die USA, so wie es die Briten in ihre Kolonien genommen haben, da veranstaltet man, das ist dann die superlative Großjagden in Afrika und in Indien, aber das sind dann auch schon in Anführungszeichen Bürgerliche, die dem nachstreben. Also kompensiert man da etwas, was man eigentlich gerne im alten Kontinent schon praktiziert hätte.
Ja, genau. Das lässt sich sozial relativ klar anbinden. Das ist eine ganz bestimmte Gruppe, die das macht. Ein vergleichsweise gut gebildetes und vergleichsweise wohlhabende Mittelschicht, die es sich leisten kann, sozusagen dem Trend zur Urbanisierung ein Stück weit entgegenzutreten und sich dann das Anwesen am Stadtrand oder auf dem Land zu kaufen und die dann in so etwas wie so einer Kulturaneignungsprozess sagt, okay, jetzt kopieren wir ein Stück weit den englischen Landadel. Und das ist für Mitte des 19. Jahrhunderts total üblich in einigen, ich sage jetzt nicht in den ganzen USA, aber in bestimmten Regionen. In Neuengland zum Beispiel. Und um 1900 wird das Ganze nochmal breiter. Diese Form von Leben wird jetzt möglich aufgrund von mobiler Infrastruktur, eben auch für Leute, die noch in den Städten leben. Übers Wochenende, zum Urlaub. Tourismus war ein Stichwort, das wir heute Vormittag haben. Da habe ich jetzt gar nicht drüber gesprochen. Aber das ist natürlich genau das, was um diese Zeit passiert. Und einerseits ist das, wir übernehmen das, aber gleichzeitig gleichen wir es an das, was wir aus unserer urbanen Welt kennen. Und dann ist Sportifizierung etwas, was Sinn macht. Ausgreifen auf die Natur, aber in so einem Sinn- und Logikhorizont, der urbanes Leben ist. Quantifizierung, Rationalität, das sind die Stichworte, die Marcel heute Morgen genannt hat.
Ja,
Der wachsende Wohlstand spielt natürlich eine große Rolle. Ne?
Und in den USA ist das weiß, ne? Das muss man ganz klar sagen. Weiß und angelsächsisch, wenn man so will.
Das stimmt. 1920, 1900, wenn Sie jetzt Yosemite nehmen oder auch die Rockies, es reiste nur die absolute Oberschicht. Es war nicht die Mittelschicht, die zu der Zeit reiste. Das war weit nach der Mobilisierung letztlich, dass erst die Mittelschicht gereist ist. Weil die ganzen Ressorts, die es dort gab, waren nur für die Oberschicht. Auch mit den Kutschen, mit denen man fuhr und dann auch mit den ersten Automobils. Die war alles nur in den Nationalparks, mit denen ja die Amerikaner und auch die Kanadier führend waren, war nur die Oberschicht gewesen.
Ja, aber das, um 1900 beginnt sich das zu ändern. Das beginnt sich zu ändern. Also das würde ich jetzt argumentieren, das ist nicht von heute auf morgen. Aber um 1900 beginnt das sich zu einer Mittelschichtsbewegung zu werden. Und wenn wir jetzt sagen, ich gucke den Zeitraum 1890 bis 1920 an, dann ist das für die 1890er sicherlich eine Ausnahme. Aber für die 1910er Jahre, unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, schon nicht mehr. Also da gibt's einen Entwicklungsprozess.
Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Letzte Frage, Annette.
Ohne Ergänzung.
Ja, bitte.
Das kann man ganz klar an der Skigeschichte sehen. Ich meine, wir haben ja Gerd Falkner für die deutsche, aber für die amerikanische Geschichte mit Aufkommen der Bahn ist auch die normale Bevölkerung raus und ist Ski gefahren, ja, und konnte sich das leisten. Also die Bahn, die hat zentral eine Rolle in diesem Ganzen gespielt, die Natur erfahrbar zu machen, für alle.
Ja, vielen Dank, Olaf, nochmal für den anregenden Vortrag, der viele Impulse gegeben hat in andere Richtungen, wie du ja erkannt hast an der Aussprache. Und ich hoffe, dass man die Debatte da aufgreifen kann und gerade vielleicht noch der vergleichende Aspekt mit unterschiedlichen Sportbegriffen, der hier angeklungen ist und mit unterschiedlichen Traditionen, das wäre dann ein Punkt, der uns sicher auch noch weiter beschäftigen wird. Ja. Danke,
vielen Dank.
Ola. So. Dann darf ich, wir machen keine Pause, wir arbeiten durch sozusagen. Wir sind da ein bisschen im Verzug inzwischen.